Ja, danke auch dem Team. Ihr habt noch uns gut untermalt, damit die Zeugnisse auch ein bisschen nochmal von hinten angeschoben werden. So gut, euch heute hier zu haben. Und wir wollen passend auch zu diesem Anlass über das Entscheidende im Leben sprechen, über unser Herz. Es gab eine Umfrage vor ein paar Jahren in der Apothekenrundschau. Ich gebe es zu, ich lese sie extrem selten. Wahrscheinlich habe ich mir deswegen die Umfrage gemerkt. Da ging es um die Frage, was ist dein größter Wunsch so fürs Leben? Was wünschst du dir fürs Leben am allermeisten? 68% der Menschen, die geantwortet haben, haben gesagt, dass ich gesund bleibe, gesund bin und auch im Alter noch gesund bin. Gesundheit ist also ganz, ganz oben. Die zweite Antwort, die zweitbeste Antwort war 64%, dass meine Familienangehörige, meine Frau, meine Kinder oder wer alles dazugehört, dass die auch gesund sind und auch im Alter noch gesund sind. Also Gesundheit weit über 60% steht ganz, ganz oben. Dann auf dem dritten Platz, weit abgeschlagen, ich habe wirklich geschluckt, 24% antworten nur, dass ich eine harmonische Beziehung habe, die hält. Nur 24%. Also das ist doch ein bisschen wenig, findet ihr nicht? Gesundheit, 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 Gesundheit. Ja, na klar, Gesundheit ist total wichtig. Aber was mit den Beziehungen? Nur 24%, ich habe geschluckt. Und dann wird es immer weniger, 22% sagen, gute Freunde, das wünsche ich mir. Das ist das Entscheidende im Leben. Dann noch weiter abgeschlagen, nur 9% sagen, ein langes Leben. Ich frage mich, warum wollt ihr gesund sein, wenn ihr nicht ein langes Leben haben möchtet? Ich habe gedacht, das gehört irgendwie zusammen. Wahrscheinlich haben sie sich gedacht, langes Leben alleine ohne Gesundheit ist auch nichts wert. Was ja auch Quatsch ist. Aber ja, das ist so die 9% Antworten. Und die letzte, die ich noch nennen möchte, ist 7,5% haben gesagt, ich möchte gar mit reinem Gewissen leben können. Immerhin, ja, immerhin. 7,5% sagen, ich möchte gar mit reinem Gewissen leben können. Ich habe darüber nachgedacht und ich bin zu folgendem Ergebnis gekommen. Ich glaube, dass diese Reihenfolge, dieses Ranking eigentlich genau umgedreht werden müsste. Das Entscheidende im Leben ist nicht die Gesundheit. Das Entscheidende im Leben ist dein Herz, dass du ein reines Herz hast. Denn wenn dein Herz gesund ist, dann kommt alles andere auch, selbst auch Gesundheit. Und wir wissen ja, wie viele Dinge auch psychosomatisch bedingt sind, die ganz viel mit dem Herzen zu tun haben. Ich sage, auf das Herz kommt es an. Und es gibt einige Aussagen in der Bibel, eigentlich sind es 864, wenn ich, 76, wenn ich richtig gezählt habe, wo es um das Herz geht in der Bibel. Das ist eines der Zentralbegriffe und Gott möchte immer wieder auf unser Herz zielen, nicht auf die Äußerlichkeiten, sondern auf unser Herz. Nur dreimal zur Auswahl, wo das deutlich wird, wie wichtig es für Gott ist, dass unser Herz in der richtigen Verfassung ist. Die Augen des Herrn blicken über die ganze Erde, um die zu stärken, deren Herzen ganz ihm gehören. Stell das mal kurz so vor. Oben im Himmel, Gott sitzt auf seinem Thron und er schaut so runter. Und auf was schaut er? Auf die Menschen, deren Herzen bereit sind, ihm zu gehören. Das scheint offensichtlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für Gott zu sein. Zweitens, ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Ein wichtiger Vers aus dem Samuelbuch, wo es um den König geht. König Saul war ein großer, beeindruckender Mann. Eines Hauptes länger als der Rest, ein stattlicher Mann. Aber sein Herz war nicht ganz hingegeben. David war vielleicht ein bisschen kleiner, aber ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und das Dritte, das kann man uns gut merken, das kennt ihr auch, finden wir in Sprüche Kapitel 4, Vers 23. Mehr als alles andere, behüte dein Herz. Und jetzt kommt die Begründung. Denn in ihm oder aus ihm heraus entspringt die Quelle des Lebens. Wow. Denn aus dem Herzen heraus entspringt die Quelle des Lebens. Wenn dein Herz gesund ist, dann wird wahrscheinlich auch dein Körper davon positiv beeinflusst werden. Dann wird wahrscheinlich auch deine Beziehungswelt positiv davon beeinflusst werden. Und viele andere Dinge mehr. Auf das Herz kommt es an. Unsere Predigtreihe heißt ja auch, mein Herz für sein Haus. Das hat was miteinander zu tun. Ich möchte heute mal in aller Kürze 4 Voraussetzungen mit euch durchgehen, auf die es ankommt, damit unser Herz in der richtigen Verfassung ist. Das kann man so als Checkpoint sozusagen nehmen. Wann weiß ich, dass mein Herz in Ordnung ist? Ich brauche 4 Qualitäten in meinem Herzen. Die erste Qualität, die es braucht, ist, und das hat ganz viel mit euch zu tun, den Täuflingen, ich brauche ein reines Herz. Ihr seid deswegen weiß angezogen, weil weiß die Farbe der Reinheit ist, der Unschuld ist, des unbefleckten Lebens ist. Weiß ist eine Farbe der Heiligkeit. Und das, was ihr äußerlich ausdrückt, ist das, was Gott euch innerlich schenken möchte. Ein reines Herz. Und wer schon mal was ausgefressen hat, wer schon mal irgendwelche Dinge getan hat, die er am besten nicht weitererzählt, die er versucht hat zu verstecken, zu verbergen, der weiß, wie das von innen einen auffressen kann. Wenn das rauskommt, irgendwie bist du immer ein Getriebener, weil du denkst, es könnte ja jemand merken, dass da irgendwas in meinem Herzen ist, was nicht in Ordnung ist. Kennst du solche Gefühle? Und solche Tage, das macht dich fertig. Nach außen hin siehst du ganz locker aus, aber innen drin bist du ein Getriebener. Und wie viele Persönlichkeiten, bekannte Persönlichkeiten, sind am Ende über Dinge gestolpert, die nicht in Ordnung waren. In der politischen Welt ist es immer relativ leicht, solche Menschen dann auch zu identifizieren. Helmut Kohl, unser langjähriger Kanzler, ist gestolpert über irgendwelche dunklen Machenschaften, weil er Geld angenommen hat. Und zwar schmutziges Geld höchstwahrscheinlich. Und das hat ihn nachher wirklich sein ganzes Renommee, sein ganzes Ansehen ist zerstört worden. Wie würden wir heute über ihn reden, wenn diese blöde Sache nicht gewesen wäre? Aber so bleibt er immer irgendwie jemand, der mit einem Makel versehen ist, der nie reinen Tisch gemacht hat. Wie schade ist das denn? Oder wir denken, so meine Altersgruppe, die kann sich noch daran erinnern, an Theodor von Guttenberg. Der bestaussehendste Minister, den wir in den letzten 20 Jahren hatten. Leider habt ihr ihn nicht mehr kennengelernt. Ja, und seine Frau sah auch super gut aus. Ja? Also das war ein Traumpaar. Wir hatten auch mal so eine Lady Di und so einen Prinz Charles. Das waren die beiden. Ja? Auch adelig und so, ganz tolle Leute. Aber sein Doktortitel war leider erschlichen. Er hat alles nur Copy und Paste da gemacht. Deswegen musste er zurücktreten. Heute ist er wieder auf der Bühne, aber... Was er mal war, ist er heute nicht mehr. Und ich könnte viele Personen jetzt nennen. Und die Bibel sagt, es kommt auf eine Sache an, um Gott zu erleben. In den Seligpreisungen heißt es, in Matthäus Kapitel 5, Vers 8 heißt es, selig sind die reinen Herzens, denn sie werden Gott schauen. Grundvoraussetzung dafür, dass wir Gott begegnen, ist, dass unser Herz rein ist. Und wenn du sagst, ich kann nicht an Gott glauben, weiß auch nicht, irgendwie Gott ist so fern, möglicherweise liegt es daran, dass dein Herz rein werden muss, dass Dinge raus müssen, die dich von ihm trennen, die quasi wie so Ohrstöpsel in deinem inneren Gehörgang sind. Ein reines Herz ist es, worauf es ankommt. Und Jesus predigt dann darüber in der Bergpredigt noch ein bisschen weiter und sagt Folgendes. Alles, was von außen in den Menschen eingeht, das kann ihn nicht verunreinigen. Also mit ungewaschenen Händen zu essen etwa. Das kann dich nicht wirklich verunreinigen. Denn es geht nicht in sein Herz hinein, sondern in den Bauch. Und was aus dem Menschen herauskommt, nicht was in ihn reinkommt, was aus ihm herauskommt, das verunreinigt ihn. Von innen aus dem Menschen kommen böse Gedanken hervor. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid. Jetzt wird dir vielleicht klar, wenn ich eben gesagt habe, es könnte daran liegen, dass du Gott nicht erlebst, weil dein Herz nicht rein ist. Dass du gar kein großer Mörder sein musst oder ein großer Dieb, sondern aus unserem menschlichen Herzen heraus, kommt von Natur aus, weil wir eine gefallene Kreatur sind, eine gefallene Schöpfung sind, kommt aus unserem Herzen böse Gedanken, Zorn, Eifersucht, Neid, all diese Dinge, die sind da. Wenn sie Jesus nicht überwindet und wenn sie Jesus nicht aus unserem Herzen herausholt. Und diese Verheißung hat er uns gegeben. Amen. Ein neues Herz uns zu geben, eine neue Kreatur. Halleluja. Gott möchte in unserem Herzen anfangen. Und dann kann er in uns wohnen. Und deswegen ist die Taufe so wichtig. Das ist so ein Schritt. Wir haben immer noch ein Taufgespräch vor der Taufe, wo wir so eine Liste durchgehen und mal checken, wie sieht es aus in deinen Beziehungen? Wie sieht es aus mit deinen Finanzen? Wie sieht es aus mit deinem geistlichen Leben? Viele Dinge schauen wir uns dort an, um klar zu machen, ich will Jesus folgen und er soll überall, in jedem Raum meines Lebens Platz haben. Das ist großartig. Und jetzt beginnt die tagtägliche Aufgabe, das auch festzuhalten. Denn wenn wir so durch das Leben gehen, verunreinigen wir uns immer wieder neu. Oder ist irgendjemand hier, der sich nicht irgendwie mal richtig geärgert hat über andere und der so Wut in seinem Herzen herumträgt und Zorn oder vielleicht Eifersucht oder Neid, kennen die meisten von uns. Das ist ein Problem und deswegen brauche ich einen Ort, wo ich das immer wieder loswerde. Solange ich lebe, werde ich immer wieder neu eine Reinigung meines Herzens brauchen. Das ist eine tagtägliche Aufgabe. Wir nennen das in der Kirche Beichte, Sündenbekenntnis. Und das tut man vor einem anderen Menschen, um ein reines Herz zu bewahren. Also ein reines Herz ist das Entscheidende. Da fängt alles an, denn Gott wohnt in einem reinen Herzen. Schaff also Raum für ihn, damit seine Kraft in dir wirken kann. Zweitens, du brauchst ein dankbares Herz. Ein dankbares Herz verändert die Stimmung. Ich meine, wenn ihr mit Menschen unterwegs seid, die griesgrämig sind, die immer nur am Poltern sind und es gibt so gewisse Kreise, da wird immer nur über Politik geredet und da werden alle Menschen schlecht gemacht, die da oben irgendwas zu sagen haben. Und wenn ich nicht aufpasse, dann kann ich mich auch in so eine Frustration manchmal reinarbeiten. Das ist nicht gut, da muss man vorsichtig sein. Und es gibt so Arbeitsplätze, wo immer nur gelästert wird und so. Kennt ihr das? Das macht dein ganzes Herz kaputt. Also da, wo Bitterkeit ist, wo Wut ist, da ist kein guter Ort für unser Herz. Da zieht sich Gott auch am Ende zurück und dann habe ich auch keine Freude am Glauben. Deswegen ist es so wichtig, ein dankbares Herz zu kultivieren. Das kann ich kultivieren und das muss ich auch kultivieren. Das fällt mir nämlich nicht in den Schoß hinein. Und die Bibel sagt uns Folgendes, in Epheser Kapitel 5, Vers 18 bis 20, so ein Programm, wie mein Herz voll von Gott wird. Und da heißt es, werdet voll Heiligen Geistes, jetzt kommt eine Modalbestimmung, Grammatik, das ist der Weg dorthin, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Merkt ihr den Zusammenhang? Werdet voll Geistes, indem ihr dankt, indem euer Herz mit einer dankbaren Melodie erfüllt. Und zwar für alles. Ja, für alles. Auch für das Knöllchen, was ich jetzt wieder gekriegt habe, weil ich zu schnell gefahren bin. Soll ich dafür Dank sagen? Danke, lieber Gott, dass wir gute Schutzleute haben, die immer aufpassen, dass keiner zu schnell fährt. Halleluja, wie gut ist das denn? Fällt mir schwer, ich gebe es zu, ja? Gehört aber zu den geistigen Übungen, ja. Und ich denke mir dann immer, wenn ich zahlen muss, naja, auf diese Art und Weise unterstütze ich auch unseren Sozialstaat. Ne? Und andere Menschen haben was davon. Ist auch kein verlorenes Geld. Und dann kann ich dem Herrn wieder danken, ja. Ja, oder andere Dinge. Es gibt so viele Sachen, die uns dann nerven. Das muss raus aus unserem Herzen. Und wisst ihr, Lobpreis, Anbetung ist ein Weg. Die allerwenigsten von uns wachen wahrscheinlich morgens auf, Decke weg, gepriesen sei der Name des Herrn, oder? Irgendjemand hier? Ja, wenn man sich gerade frisch entschieden hat für Jesus, dann kann das schon mal sein. Ja? Wenn man so von der Freizeit kommt, Saints-Freizeit, yes. Möge das immer so weitergehen. Aber so der Normalfall des Lebens ist, oh Mann, ey, schon wieder neuer Tag, auf Arbeit und so. Und da muss man sich entscheiden. Man muss sich entscheiden, Gott, ich danke dir. Weißt du, wie ich morgens aufstehe? Bevor ich aufstehe, hebe ich meine Hände, ich liege auf dem Rücken, ich hebe meine Hände hoch zum Himmel und sage, guten Morgen, Heiliger Geist. Komm und regiere in mir und leite mich, erfülle mich, dass ich an diesem Tag mit Gott zusammen bin. Amen. Und dann stehe ich es auf. Das ist jetzt auch kein Trick oder so, ja, aber es ist schon mal eine gute Grundlage. Anfangen zu danken, das ist eine aktive Gegenbewegung gegen das Normalgefühl. Ja? Heute kein Bock, also fange ich an zu danken. Und schaut mal, das Gegenteil passiert nämlich auch. Und das schreibt Paulus im gleichen Brief an die Epheser, Kapitel 4. Wenn ich nicht danke, sondern das Gegenteil tue, dann passiert Folgendes. Betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Und jetzt kommt's. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Merkt ihr den Zusammenhang? Der Heilige Geist kommt, wenn ich lobe und preise und ihn ehre. Der Heilige Geist wird betrübt und zieht sich zurück, wenn ich zornig bin, wenn ich neidisch bin, wenn ich keinen Bock habe, wenn ich negativ drauf bin. Und deswegen ist es deine Entscheidung, jeden Tag aufs Neue, will ich ein dankbares Herz haben oder will ich voller Bitterkeit sein? Ich rate dir, entscheide dich für ein dankbares Herz. Amen. Das dritte ist ein ungeteiltes Herz. Ein ungeteiltes Herz. Nun, das muss ich ein bisschen ausholen. Also, wenn ich noch mal so jung wäre wie ihr, dann würde ich wahrscheinlich nach der Schule erstmal so ein Jahr Work and Travel machen, so Australien vielleicht oder USA oder vielleicht mal was weiß ich, wo kann man noch hingehen, nach Singapur. Einfach mal so eine kleine Weltreise, andere Sprachen und Kulturen kennenlernen und dann noch ein bisschen warten. Mein Vater hat ja Geld, er bezahlt mich, mein Studium. Es gilt nicht für jeden, aber viele sind ja auch ganz gut ausgestattet und können sich das irgendwie leisten oder arbeiten selber. Mensch, was für Möglichkeiten haben wir heute? Also als mein Vater so alt war wie ihr, da musste er mit 14 in die Lehre gehen und er hatte nichts. Er musste buckeln und arbeiten, bis er es zu etwas gebracht hat. Er konnte nicht einfach mal eine Weltreise machen. Das hätte überhaupt niemand verstanden. Wir leben in großartigen Zeiten, Freunde. Es ist toll, welche Möglichkeiten und Chancen wir haben. Das dürfen wir feiern. Aber es ist auch ein Problem. Denn wenn du viele Optionen hast, ist dein Herz oft zerrissen. Soll ich dies tun oder soll ich jenes tun? Soll ich das studieren oder das studieren? Soll ich dahin fahren oder dahin fahren? Soll ich mich mit dem befreunden oder mit dem befreunden? Viele Optionen machen das Herz unruhig. Wenn du keine Option hast, denkst du über die Dinge gar nicht nach. Das heißt, wir müssen lernen, ein fokussiertes Leben zu führen. Was wir von der säkularen Welt vorgehalten bekommen, ist, du musst ein ausbalanciertes Leben führen. Ich sage, das ist für die Tonne. Ein ausbalanciertes Leben ist sehr fragil. Du bist ständig am Jonglieren, ja? Beruf, Karriere, meine Liebesbeziehung, meine Kinder, mein Hund, mein Auto und überhaupt der dritte Urlaub steht an und du bist ständig am Jonglieren, dass irgendwie alles funktioniert und wie eines fällt runter, dann kommt alles ins Wanken. Viele Menschen versuchen, ein ausbalanciertes Leben zu führen und sind immer unter Stress. Denn es ist immer irgendwas in Gefahr, zu kurz zu kommen. Das macht mich unruhig. Das ist keine gute Lösung. Was wir brauchen, ist ein fokussiertes Leben, ein ausgerichtetes Leben, wo eine klare Priorität mich bestimmt, wo ich weiß, ich habe mich entschieden, für eine Sache alles zu geben. Und das ist das Reich Gottes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zuteil werden. Das ist fokussiert. So wichtig. Vor einiger Zeit habe ich den Satz kennengelernt, der mich sehr beschäftigt. Von einem afrikanischen Pastor, der hat gesagt, der Teufel liebt beschäftigte Christen. Die kannst du mal mit nach Hause nehmen. Der Teufel liebt beschäftigte Christen. Oh Mann. Und jetzt schauen wir mal kurz in dein Leben rein. Wie viel du arbeiten musst, wie viele Verpflichtungen du hast. Dein Leben ist so rappelvoll, oder? Wo soll da die Freude herkommen? Ich sage, mach einen Schlussstrich unter das ausbalancierte Leben und fokussiere dich. Du wirst trotzdem in deinem Leben noch die Dinge tun müssen, die getan werden müssen. Aber dein inneres Herz ist entscheidend. Auf was setze ich? Und deswegen möchte ich dir zurufen, du brauchst ein ungeteiltes Herz. Vor einiger Zeit habe ich mal einen Film gesehen mit dem Titel City Slickers. Da geht es um einen Mit-30er, der total zerrissen ist zwischen den vielen Optionen seines Lebens. Er ist verheiratet, aber irgendwie getrennt von seiner Frau. Er hat zwei Kinder, aber er sieht sie nur alle 14 Tage. Er möchte Abenteuer erleben, er möchte Karriere machen, er möchte mit seinen Freunden abhängen, er möchte ein neues Auto kaufen. Tausend Sachen. Und er kommt ins Gespräch mit seinem Kumpel, als sie da im Auto sitzen, und er fragt ihn, ey, ich bin so unruhig, ich bin so zerrissen. Ich will so viele Sachen gleichzeitig haben, ich komme einfach nicht zur Ruhe. Und da sagt der Freund zu ihm, das Geheimnis des Lebens ist ein Finger. Ein Finger? Ein Finger bedeutet, es ist eine Sache, für die du dich festlegst. Das ist das Geheimnis des Lebens. Du musst fokussiert unterwegs sein. Und das hat ihm geholfen, sich nochmal neu auszurichten. Dann ist ihm klar geworden, das funktioniert nicht. Ich folge Jesus. Ich habe ein Ziel. Ich weiß, warum es mich gibt. Das bringt unser Herz in die richtige Verfassung und das wünsche ich uns. Das Letzte ist noch, wir brauchen ein gläubiges Herz. Ein gläubiges Herz. Wenn wir keinen Glauben haben, wenn wir ständig zweifeln, werden wir an den großen Geschenken Gottes vorbeigehen. Glauben, das ist jetzt ganz wichtig, Glauben bedeutet, hört mal gut zu, das ist ein sehr wichtiger Punkt, Glauben bedeutet loslassen. Glauben bedeutet, mich fallen zu lassen, nicht mehr festzuhalten und keine Angst davor zu haben, dass Gott mir gewisse Dinge sagt. Und wenn wir ehrlich sind, gibt es gewisse Bereiche in unserem Leben, wo wir sagen, nein, diese Beziehung, in der ich lebe, steht nicht zur Diskussion. Der Freundeskreis, mit dem ich abhänge, steht nicht zur Diskussion. Mein Lebensstil steht nicht zur Diskussion. Wir haben ganz viele Limits in unserem Leben, wenn wir ehrlich sind. Und wir haben Angst, es Gott auszuliefern, weil wir glauben, wir verlieren etwas. Man nennt das auch Verlustängste. Und diese Ängste, die bringen uns dazu, dass wir Dinge festhalten, die uns nicht wirklich zum Ziel bringen. Gott weiß es besser. Gott kennt unser Herz. Und wenn unser Herz ihm gehört, dann können wir loslassen. Und wenn wir loslassen, können wir nämlich empfangen. Schau mal, es gibt eine Affenfangmethode, von der habe ich mir erzählen lassen. Vielleicht habe ich es euch schon mal erzählt. Die finde ich irgendwie sehr interessant. Da sind die Leute, die Affen fangen, die nehmen so Nüsse und legen die in ein Loch rein. Und da sind sie jetzt drin, und dann gehen sie weg, verstecken sich, und dann kommen die Affen und greifen rein, um die Nüsse zu holen. Ja und? Die lassen die Nüsse nicht mehr los. Und dann kommen die Menschen und wollen die fangen. Denkst du, die lassen los? Die lassen die Nüsse nicht los. Und das ist ihr Verhängnis. Und so werden sie gefangen, weil sie nicht loslassen können. Und genauso sind wir Menschen auch. Wir lassen nicht los und dann werden wir gefangen. Das ist gefährlich. Jesus sagt mal Folgendes zu einem Mann, der alles richtig gemacht hat, der religiös gewesen ist, der eigentlich voll in Ordnung war und der würde hier sehr gut reinpassen in unsere Church. Das ist der reiche Jüngling. Und er kommt zu Jesus und sagt, Jesus, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Und Jesus sagt, was sagt das Gesetz? Liebe Gott von ganzem Herzen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht lügen, all diese Dinge. Habe ich alles getan. Markus Kapitel 10. Er aber sprach zu ihm, Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und trotzdem war er unruhig. Wir merken es an deiner Geschichte. Warum kommt er zu Jesus, wenn er alles richtig macht, alles hält? Warum kommt er dann und fragt, wie kann ich ewiges Leben haben? Er macht ja alles richtig. Und das merkte Jesus und deswegen sagte er zu ihm, und das finde ich sehr schön hier, und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Das ist schön, oder? Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Er sagte, hey Mann, Du bemühst dich so sehr, Gott zu gefallen. Das gefällt mir. Und er gewann ihn lieb. Eins aber fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Er aber wurde betrübt, denk an den Affen, er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Er wusste, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Er kommt zu Jesus, weil sein Herz nicht wirklich erfüllt war. Habe ich auch alles richtig gemacht? Und Jesus sagt, du hast alles richtig gemacht, aber an einer Sache hängst du. Du kannst nicht loslassen. Das ist dein Besitz. Und er hat halt viel. Wenn jemand viel hat, ist es schwer, es loszulassen. Weißt, wenn ich nur ein Fahrrad habe, okay, das kann ich auch schon mal herschenken, vor allem wenn es schon älter ist. Mir sind 2 Fahrräder geklaut worden, eins sogar hier aus der Gemeinde. Was soll's, habe ich geschenkt gekriegt. Also, da kommst du drüber weg. Aber wenn du so ein Mountainbike kaufst mit 5.000 Euro plus, das wird dann schon schwieriger, es loszulassen. Ne? Und je höher der Preis steigt, desto schwerer ist es, loszulassen. Und so gibt es gewisse Dinge, auch gerade im materiellen Bereich, je mehr das wird, desto schwerer hast du loszulassen. Je mehr du hast, desto schwieriger ist es, wieder loszulassen. Und das ist genau unser Problem. Das Problem unseres Herzens ist, dass wir uns nicht ganz ausliefern wollen, dass wir uns nicht ganz hingeben wollen und nicht sagen können, Gott, du kannst alles haben. Und es auch ernst meinen. Und deswegen spricht Jesus diese Worte und die gehen da wirklich tief. Lebensqualität kommt dann, wenn unser Herz frei ist. Und was für eine Verheißung, an der er vorbeigeht. Du wirst einen Schatz im Himmel haben. Das bedeutet doch, du wirst eine Freude haben, die mit nichts anderem aufzuwiegen ist. Einen Schatz im Himmel, das wollte er ja. Aber er kann es nicht nehmen. Da hat mal jemand gesagt, hol mal deine beiden Fäuste. Ich tue sie mal in meine Hosentasche rein. Hol mal deine beiden Fäuste aus der Tasche raus. Die Fäuste stehen dafür, dass irgendwelche Dinge wir festhalten. Das kann Ärger sein und Vorwurf sein, das kann Bitterkeit sein, das kann auch materielle Dinge sein. Nein, gebe ich nicht her. Hol mal deine Fäuste aus den Taschen, damit du empfangen kannst, was Gott für dich vorbereitet hat. Mit Fäusten kann man nicht beten. Mit geöffneten Händen kann ich beten und empfangen. Und darum geht es. Und damit komme ich langsam zum Schluss, aber das ist so ein wichtiger Gedanke, den ich heute mal uns mitgeben möchte. Alles, was wir festhalten, wird zur Fessel unserer Glückseligkeit. Das ist ein gewagter Satz, ich gebe es zu, aber nimm mir mal mit nach Hause. Alles, was wir festhalten, wird zur Fessel unserer Glückseligkeit. Glauben bedeutet loslassen. Glauben bedeutet mich fallen lassen, Gott vertrauen, egal was es ist, und dann beschenkt werden mit einem Übermaß an Freude, an Kraft, an Gütern und all dem, was es fürs Leben braucht. Das ist die Botschaft. Jesus sagt einmal, wenn jemand in diesem Leben seine Eltern verlässt, seine Freunde verlässt, seine Güter verlässt, um mir nachzufolgen, auch Markus Kapitel 10, dem verspreche ich, der alles loslässt, der wird empfangen, hier in diesem Leben, Freunde, Güter und am Ende das ewige Leben. Wir werden nicht arm, wenn wir Gott alles geben, sondern wir werden reich. Ich meine jetzt keinen materiellen Reichtum, das kann sein, aber wir werden Genüge haben, wenn wir uns auf ihn einlassen. Alles, was wir festhalten, wird zur Fessel unserer Glückseligkeit. Als ich zum Glauben kam vor 40 Jahren und noch nicht so genau wusste, soll ich mich taufen lassen oder ich es festmachen oder nicht, da sagte jemand zu mir, weißt du, Glauben ist wie der Sprung vom 3-Meter-Brett mit einer Binde vor den Augen und du weißt nicht, ob Wasser im Becken ist. Kannst du dir ein bisschen vorstellen, wie ich mich gefühlt habe? Genau so. Glauben bedeutet, vom 3-Meter-Brett zu springen, ohne zu wissen, ob Wasser im Becken ist. Du kannst nichts sehen. Und dann doch zu springen. Und dann doch zu erleben, wie das Wasser mich auffängt. Und wie ich da rumkraulen kann in der Herrlichkeit. Wow. Alles beginnt mit einem gläubigen Herzen. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt, aber ich will sie heute noch mal erzählen, weil die so gut passt. Ihr kennt sie wahrscheinlich schon. Es ist wirklich passiert. Ein Haus geriet in Flammen. Es war schon dunkel, es war Nacht. Und der Vater war nicht zu Hause. Deine Familie, deine Frau, deine Kinder, die waren alle im Haus, was da brannte. Die Mutter und zwei der Geschwister haben es geschafft, rauszukommen. Aber die kleine Tochter hat es nicht geschafft. Und das ganze Haus war in Flammen, es war überall Rauch, die Feuerwehr war dabei. Und die Kleine stand am Fenster, weil die nicht ersticken wollte. Und schaut runter, kann nichts sehen, alles voller Qualm, voller Nebel. Dann hört sie eine Stimme von unten. Hey Süße, hier ist dein Papa. Komm, spring runter, ich fange dich auf. Und die Kleine sagt, aber Papa, ich kann dich noch nicht sehen. Es ist alles so dunkel. Und der Papa sagt zu ihr, das macht nichts, Süße. Aber ich kann dich sehen. Glauben heißt nicht zu sehen, sondern gesehen zu werden. Und auf diesen Glauben hin loszulassen. Und so ist die Kleine losgesprungen und natürlich hat sie der Papa aufgefangen. Und genauso ist es auch mit uns. Wir brauchen ein reines Herz. Wir brauchen ein dankbares Herz. Wir brauchen ein fokussiertes Herz, ein ungeteiltes Herz. Und wir brauchen ein gläubiges Herz. Wollen wir gemeinsam aufstehen und Gott so darum bitten, dass er uns diese Qualität unseres Herzens heute nochmal erneuert, gerade heute, wo 12 Menschen ins Taufwasser gehen und das nochmal so festmachen. Du kannst im Geiste auch dabei sein und den Bund erneuern. Komm, wir beten mal zu Jesus, der jetzt hier ist, mitten unter uns. Jesus Christus, wir danken dir so sehr dafür, dass du heute Morgen mitten unter uns bist. Du hast es versprochen, wo 2 oder 3 versammelt sind in deinem Namen. Bist du mitten unter ihnen durch den Heiligen Geist. Ich danke dir, dass die Türe zum Himmel jetzt offen steht für jeden von uns. Die Türe zur Glückseligkeit steht offen, Herr. Und du lädst uns ein, unser Herz in die richtige Verfassung zu bringen. Du lädst uns ein, Unreinheit aus unserem Leben rauszutun. Du lädst uns ein, Undankbarkeit aus unserem Leben rauszutun. Du lädst uns ein, die Vielfalt und die 1000 Optionen unseres Lebens wegzulegen. Und du lädst uns ein, dir ganz zu vertrauen. Und dann haben wir einen Schatz im Himmel. Und die Herrlichkeit Gottes überfließt uns, überströmt uns und macht uns zu neuen Menschen. Das ist genau das, was Gott heute in deinem Leben tun möchte. Und ich möchte euch bitten, euch jetzt mal die Augen zu schließen, nicht umzuschauen. Vielleicht bist du heute da und sagst, ich glaube, heute sollte ich diesen Sprung wagen. Ich sehe nicht so viel, aber ich werde gesehen. Und darauf setze ich mein Vertrauen, weil Jesus es gesagt hat. Wenn du hier bist, wir schauen jetzt nicht rum, sagst, ich will das wagen. Ich will das wagen, heute will ich es wagen. Dann heb doch mal kurz deine Hand, damit ich für dich beten kann. Dankeschön. 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 Dankeschön, 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 Dankeschön. Danke, es sind so viele. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. So, lasst uns diesen Sprung des Glaubens heute wagen. Und ich möchte mit euch ein Gebet sprechen, was diesen Sprung zum Ausdruck bringt. Im Prinzip ist es nichts anderes als das Bekenntnis, genau das will ich jetzt tun. Und dann tu es in deinem Herzen. Seid ihr bereit, mit mir zu beten? Lasst uns laut als ganze Kirche beten. Na, das nicht, das ist das Glaubensbekenntnis. Wir brauchen das Glaubensgebet, was wir jeden Sonntag hier beten. Vielleicht könnt ihr nochmal die richtige Folie suchen, da haben wir sie. Seid ihr bereit? Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen.